Die Bundesregierung hat rechtzeitig vor der Sommerpause noch schnell die Pflegereform beschlossen. Ein Muss, gerade nach dieser Pandemie-Erfahrung. Aber wird die Reform genau dieser Erfahrung gerecht? Wir fragen nach. Gerade macht sich ein bisschen mehr Entspannung breit. Da steigen die Corona-Inzidenzen wieder an, zumindest leicht. Kann man darüber hinweggehen oder steckt doch mehr dahinter? Auch das ein Gesprächsthema gleich. Und wir schauen auf die geplanten bzw. schon beschlossenen Öffnungsschritte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das und mehr in SWR Aktuell am Mittag mit Laura Koppenhöfer. Ja, so klang das fast täglich vor gut einem Jahr zu Beginn der Pandemie. Ehrlicher, dankbarer, fröhlicher Applaus an den Fenstern, auf Balkonen für die Menschen, die mittendrin an ihrer Belastungsgrenze arbeiten, in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Dass genau diese Menschen eben nicht nur Applaus, sondern auch endlich mehr Geld für ihre unbestritten systemrelevante Arbeit bekommen müssen, ist spätestens seitdem gesellschaftlicher Konsens. Trotzdem passierte erstmal wenig bis nichts, aber heute ist die geplante Pflegereform im Kabinett beschlossen worden. Und was da beschlossen wurde, fasst Berlin-Korrespondentin Angela Tesch zusammen.
Spahn räumt ein, dass die Pflegereform nicht alle Probleme lösen wird. Sie sorge aber für eine bessere Bezahlung in der Altenpflege und sie solle verhindern, dass die steigenden Kosten auf die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen abgewälzt würden. Konkret sieht der Gesetzentwurf der Regierung vor, Pflegekräfte regelhaft nach Tarifverträgen oder in ähnlicher Höhe zu bezahlen. Um das durchzusetzen, sollen ab 1. September 2022 nur noch solche Pflegeeinrichtungen Versorgungsverträge abschließen dürfen, die ihr Personal entsprechend entlohnen. Um die Pflegebedürftigen von steigenden Heimkosten zu entlasten, soll die Pflegeversicherung neben den Pflegegraden künftig auch Zuschläge zahlen. Je länger Menschen im Heim leben, desto höher sollen die Zuschläge ausfallen. Der Bund will das ab 2022 mit 1 Milliarde Euro jährlich aus Steuermitteln finanzieren. Außerdem soll der Pflegebeitrag für Kinderlose angehoben werden. Als unzureichend kritisieren Sozial- und Pflegeverbände und auch der Deutsche Städtetag die geplante Reform, die noch vor der Bundestagswahl im Bundestag beraten werden soll.
Über den heutigen Beschluss habe ich mit Heike Behrens gesprochen. Sie ist Pflegebeauftragte der SPD, also dem Teil der Großen Koalition, der dafür gesorgt hat, dass Deutschlands Pflegekräfte nach der Reform nach Tarif oder zumindest tarifähnlich bezahlt würden. Denn wenn es nach CDU-Gesundheitsminister Spahn gegangen wäre, dann würde da nur ortsübliche Bezahlung drinstehen. Ich habe Frau Behrens gefragt, ob sie denn dann zufrieden ist, weil sie ist ja weit gekommen. Der vielleicht wichtigste Punkt steht drin im Kabinettsbeschluss.
Ja, das kann man so sagen. Also jetzt wird Tarifbezahlung in der Pflege zum Standard und das sehe ich schon als einen großen Erfolg an, denn das Problem der Orientierung an einer ortsüblichen Vergütung hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass es regional sehr große Unterschiede gibt. Also in Teilen Deutschlands wird bis zu 800 Euro im Monat weniger verdient als beispielsweise hier in Baden-Württemberg. Und das führt dann immer zu der öffentlichen Wahrnehmung, in der Pflege könne man schlecht verdienen. Und das ist so nicht zutreffend und deshalb müssen diese regionalen Unterschiede auch verändert werden. Und ich denke, es ist gut, dass jetzt Pflege tatsächlich nach Tarif bezahlt werden wird.
Dann sind wir ja eigentlich am Ziel, oder? Dann haben wir doch endlich die angemessene Bezahlung, auf die wir so lange gewartet und hingearbeitet haben.
Gut, das muss aber natürlich jetzt auch entsprechend verhandelt werden. Das heißt, die Gewerkschaften sind jetzt herausgefordert, wirklich auch Tarifverträge mit den Trägern abzuschließen, die bisher keine Tarifbindung haben. Und vor allem die Anbieter, die bisher sich nicht an solchen Tarifwerken orientiert haben, sind jetzt gefordert, diese Verhandlungen auch zu führen. Das führt aber dann auch dazu, dass man eben tatsächlich auch die entsprechenden Pflegesätze anpassen muss. Und deshalb ist in dieser Reform genauso wichtig, dass es eben eine Entlastung gibt, dass alle erstmal 5% mehr Leistungen von der Pflegeversicherung bekommen und wir vor allem, weil wir in den Pflegeheimen schon so hohe Pflegesätze haben, dort auch diejenigen entlasten, die eben über eine längere Zeit auf eine stationäre Versorgung angewiesen sind. Und da kommt es wirklich zu erheblichen Entlastungen. Also wenn jemand schon länger als 3 Jahre im Heim ist, wird er zukünftig bei den pflegebedingten Kosten 75% entlastet. Das ist schon ein erheblicher Schritt.
Aber trotzdem ist es ja schon jetzt so, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung und auch die tatsächlichen Kosten im Pflegefall sehr happig sind. Darum ja auch der geplante jährliche Bundeszuschuss von 1 Milliarde Euro, der nötig sein wird. Aber wenn jetzt alle nach Tarif oder tarifähnlich bezahlt werden, dann steigen die Kosten doch ins Unbezahlbare. Also zumindest für die einzelnen Betroffenen oder auch für die Einrichtungsträger.
Also genau das, diese hohe Belastung der Betroffenen wollen wir ja vermeiden. Darum ist es gut, dass wir jetzt einen Einstieg haben mit einem Bundeszuschuss, den man vermutlich schon in der Zukunft weiter anpassen muss. Aber es gibt auch andere Maßnahmen, die man machen kann, um die Pflegeversicherung finanziell zu stabilisieren. Beispielsweise, indem man eben die private Pflegeversicherung und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenführt oder mindestens einen Risikoausgleich macht. Auch das würde mal mindestens 2 Milliarden Euro erbringen, um die Rahmenbedingungen der Pflege zu verbessern. Also es gibt weitere Maßnahmen, die aber in der jetzigen Koalition nicht einigungsfähig waren. Ja. Und deshalb haben wir als SPD uns das jedenfalls für die Zukunft vorgenommen.
Ein Aspekt schlägt erwartbar hohe Wellen. Auch zum Stichwort Finanzierung. Kinderlose sollen ab kommendem Jahr höhere Beiträge zahlen, statt 3,3% 3,4 vom Bruttolohn. Gegner dieser Ungleichbehandlung sagen, Familien werden doch schon durch zig Maßnahmen gefördert. Muss da jetzt noch eine her und wird dadurch die politische Kluft zwischen denen mit und ohne Kinder nicht noch vergrößert?
Ja, also wir sind auch keine Freunde dieser Regelung, aber man muss einfach sagen, dass das Bundesverfassungsgericht eben vor einigen Jahren dem Gesetzgeber aufgetragen hat, hier eine entsprechende Differenzierung der Pflegesätze zu machen. Also das ist ja nicht rein eine politische Entscheidung gewesen, sondern wirklich durchs Verfassungsgericht angeregt. Wir hätten lieber, dass man eben sagt, man lässt den Beitrag für den Pflegevorsorgefonds ruhen. Das hätte auch noch mal etwas mehr Geld gebracht, um auch stärkere Entlastungsmaßnahmen auch für die ambulant gepflegten Menschen und die pflegenden Angehörigen zu ermöglichen.
Schauen wir noch kurz auf die Träger der Einrichtungen. Die privaten Träger haben die Reform schon kritisiert. Das wird für sie alles unbezahlbar, also die Lohnkosten. Und sehr interessant ja auch das Verhalten der kirchlichen Träger, die ja einen flächendeckenden Tarifvertrag blockiert haben mit dem Argument, ja, wir zahlen sowieso schon über Vertrag. Da kann man sich spontan natürlich riesig drüber aufregen. Man kann aber auch Verständnis dafür entwickeln, wenn man es so sieht, dass die sich vielleicht eine Art Wettbewerbsvorteil sichern wollen, was ja bei dem Fachkräftemangel nachvollziehbar ist.
Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden die Anbieter gestärkt, die eben tatsächlich schon nach Tarif oder kirchlichen Anstellungsordnungen bezahlen, weil wir ja gleichzeitig eine Sicherung eingebaut haben, dass das Zahlen von solchen Gehältern nicht mehr als unwirtschaftlich zurückgewiesen werden darf. Und das ermöglicht auch den privaten Anbietern, die noch keine Tarife haben, diesen Schritt jetzt tatsächlich zu gehen. Und ich glaube, es tut den Anbietern gut, wenn sie diesen Schritt gehen können, weil sie dann eben wirklich in diesem Wettbewerb um Fachkräfte oder überhaupt auch um andere Berufsgruppen in der Pflege einfach auch gestärkt werden.
Die Pflegebeauftragte der SPD, Heike Behrens, zur kommenden Pflegereform, die heute im Kabinett beschlossen wurde. Sie hören SWR aktuell, 13.14 Uhr gleich. Bitte, bitte nicht. Das möchte man rufen beim Blick auf die neuesten Corona-Zahlen, die nämlich gerade im Schnitt wieder leicht steigen, wo wir uns doch gerade dran gewöhnt hatten, dass es endlich zuverlässig runtergeht mit den Inzidenz- und R-Werten. Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion habe ich gefragt, ob hier nur einzelne Cluster schuld sind oder ob es eben doch einen feinen, aber grundsätzlichen Trend zu erkennen gibt.
Ja, also man muss sagen, grundsätzlich ist es schwer einzuschätzen, aber das Robert-Koch-Institut hat ja gestern betont, dass sie davon ausgehen, also das sagen Modellierungen, dass es vorübergehend zu einem leichten Anstieg der gemeldeten Infektionen kommen kann. Und das liegt natürlich auch an den Lockerungen. Die aktuelle Impfquote und die wärmeren Temperaturen, also die wärmeren Temperaturen machen übrigens so einen Effekt von -20% aus. Und die Impfquote ist auch noch nicht so gut, dass es komplett ausreicht. Und dann kann es halt schon sein, dass es eben der grundsätzliche Trend kurzzeitig wieder höher sein kann, also dass es hochgeht. Zu kleineren Ausbrüchen, gerade in einzelnen Stadt- und Landkreisen, kann es dann vor allem kommen.
Kurzzeitig klingt schon mal gut. Das heißt, der Anstieg hat auch mit dem vergangenen Wochenende zu tun, wo es ja eben sehr sonnig war, die Außengastronomie zum ersten Mal offen, bei solchem Wetter, da waren natürlich viele Leute unterwegs.
Ja, wir kommen jetzt wieder mehr zusammen, ja. Aber muss klar sagen, die Außengastronomie, das ist eher nicht das große Risiko. Viel größer ist eigentlich die Mobilität, also Treffen ohne Schutzmaßnahmen, ne? Wenn wir da mal auf die Mobilitätsdaten gucken, also auf die Handydaten, die sind fast genauso hoch wie vor der Pandemie. Und die Menschen treffen sich dann eben jetzt auch wieder teilweise ohne Schutzmaßnahmen. Und das sind halt auch viele Ungeimpfte dabei. Und da sprechen wir jetzt über Wahrscheinlichkeiten. Also Infektionsketten werden eben unterbrochen, wenn jemand genesen ist oder eben geimpft. Und das ist jetzt immer mehr der Fall, aber es gibt halt auch Blasen von ungeimpften Menschen und die waren schon immer da. Jetzt das Problem ist, wenn wir jetzt mobiler sind, vereinen die sich wieder. Also die Blasen werden größer und dann ist es halt eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Dann kann es sein, dass das Virus Glück hat, in Anführungsstrichen, und eben auch viele ungeimpfte Menschen trifft. Mhm. Aber das Gute ist, man muss klar sagen, wir werden ja mehr und mehr geimpft sein und Richtung Mitte Juli sind wir dann schon wahrscheinlich bei einer ganz anderen Lage.
Stichwort Mobilität. Baden-Baden sticht mit einer Inzidenz von fast 100 heute heraus. Im negativen Sinne nicht gerade bekannt als Partyhochburg diese Stadt, aber eben schon als Tourismushochburg. Gibt es hier Erkenntnisse, wo sich die Leute dort überdurchschnittlich viel anstecken?
Ja, also das mit dem Wo ist immer so eine Sache, aber das Beispiel Baden-Baden zeigt eben, dass sich das Virus durchaus noch schnell verbreiten kann. Und wenn man jetzt das zuständige Landratsamt fragt, dann stecken sich wieder mehr Menschen bei privaten und familiären Treffen an, aber zum Beispiel auch in Gemeinschaftsunterkünften bei Flüchtlingen. Jetzt ist nicht bekannt, wie viele Menschen dort geimpft sind oder nicht, aber es zeigt eben, dass lokale größere Ausbrüche in solchen Blasen es geben kann. Und Virologe Christian Drosten hat vor einigen Wochen nicht ohne Grund gesagt, dass das Infektionsrisiko für nicht-immune Menschen dieses Jahr noch sehr, sehr hoch ist. Also das individuelle Risiko für Nicht-Geimpfte ist sehr hoch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mich anstecke, wenn ich mich nicht bis Ende des Jahres impfen lasse. Zum Glück für die gesamte Bevölkerung ist es dann allerdings eben nicht mehr so problematisch.
Viele Zeichen stehen ja zurzeit auf Öffnen, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Droht jetzt hier, nach allem, was Sie uns erklärt haben, möglicherweise so eine Auf-zu-Phase, weil es immer wieder neue Ausbrüche geben wird und dann doch Öffnungen zurückgenommen werden müssen?
Ja, also diese Angst besteht natürlich. Man wird das jetzt genau beobachten, aber man darf die Lage da auch nicht dramatisieren. Also wir reden jetzt über einen geringen Zeitraum, wo das sein kann. Klar, diese Schwellen von 50 und 100, diese Inzidenzen, die 7-Tage-Inzidenzen, gerade bei einzelnen Stadt- und Landkreisen kann das jetzt nochmal passieren. Aber die Impfquote ist jetzt gerade bei 42%, die zumindest mal eine erste Impfung bekommen haben. Wenn wir uns da jetzt Richtung 60% bewegen, das sagen Modelle, wird es ja der Impfeffekt deutlich stärker sein. Und wir haben jetzt eine kleine Unsicherheit, aber wir haben zumindest eine gute Perspektive auf den Sommer.
Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss kann uns beruhigen. Die Corona-Deutschland-Karte wird sich trotz der im Moment leicht steigenden Inzidenzen wohl nicht wieder tiefrot färben. Und schon jetzt sind da ja die gelben und hellgelben Bereiche deutlich in der Überzahl. Darum lockern viele Bundesländer. Die baden-württembergische Landesregierung arbeitet auch an einer neuen Verordnung, die ab Montag gelten soll. Was das fürs anstehende Brückentagswochenende heißt, das ja noch vor den neuen Lockerungen kommt, das fasst Knut Bauer zusammen aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Wer in den nächsten Tagen am verlängerten Wochenende essen gehen möchte, drinnen im Restaurant oder draußen im Café einen Eisbecher, braucht auf jeden Fall einen negativen Schnelltest. Die Gastronomie darf nur Gäste empfangen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Auch bei Freibädern ist das im Augenblick so. Die Landesregierung arbeitet allerdings gerade an einer neuen Corona-Verordnung, die nächste Woche in Kraft treten soll. Möglich, dass es dann noch die eine oder andere Lockerung auch bei den Tests gibt. Aber jetzt, übers Wochenende, muss man für Gastronomie und Freibäder auf jeden Fall den Impfpass oder einen negativen Schnelltest vorweisen. Wenn die 7-Tages-Inzidenz allerdings stabil unter 50 liegt, inzwischen ist das in fast der Hälfte aller Kreise in Baden-Württemberg so, dann braucht man beispielsweise für Zoobesuche, botanische Gärten, Museen oder Galerien keinen Schnelltest mehr. In diesen Landkreisen kann man dann auch im Einzelhandel ohne Testpflicht einkaufen. Wer einen Kurzurlaub plant, muss sich auch darauf einstellen, dass er geimpft, genesen oder getestet sein muss, wenn man im Hotel ein Zimmer, eine Ferienwohnung oder beim Campen einen Stellplatz bezieht. Und wer länger bleibt, der muss alle 3 Tage einen negativen Schnelltest vorlegen. Auch bei den Kontaktbeschränkungen hängt alles von den Inzidenzen ab. Über 100 darf man sich nur mit einer Person zusätzlich zum eigenen Haushalt treffen. Bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 100 im Stadt- oder Landkreis sind es 5 Personen aus 2 Haushalten. Und bei Inzidenzen dauerhaft unter 50 dürfen sich 10 Personen aus 3 Haushalten treffen. Kinder bis 13 ausgenommen. Auch Geimpfte und Genesene zählen bei den Kontaktbeschränkungen nicht dazu.
Und in Rheinland-Pfalz, da gelten schon ab heute Erleichterungen, zum Beispiel in der Kultur. Auch Musikunterricht ist wieder erlaubt, dann natürlich für Gastronomie und Hotels. Und dazu zählen auch Jugendherbergen. In der Jugendherberge in Gerolstein in der Eifel, da freut man sich wirklich sehr auf die ersten Gäste. Das hat uns Susanne Habermann-Ruhmen erzählt, Assistentin der Geschäftsleitung.
Wir freuen uns so sehr auf unsere Gäste, endlich mal wieder hier überhaupt jemanden begrüßen zu können, Familien mit Kindern begrüßen zu können. Wenn es jetzt wieder heißt, wir dürfen aufmachen, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was auf einmal da für eine Freude da ist. Wir merken erst jetzt, was wir alles vermisst haben.
Und die Zeit des Vermissens war lang. Ein gutes halbes Jahr Zwangspause. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten in die Kurzarbeit. Dennoch gab es in dieser Zeit ohne Urlauber immer etwas zu tun.
Es kommen ja auch Buchungsanfragen für die Zeit danach. Wir haben einige Geschäftsreisende gehabt, die wir hier versorgt haben. Aber es ist ein Händchen voll. Und unsere Damen im Haus haben alle Zimmer auf Hochglanz geputzt. Alle 72 Stunden Wasserhähne aufgedreht, jeden Tag die Fenster aufgelüftet. Einfach die normalen Hygienearbeiten dann.
Der Hausmeister hat Wände gestrichen und alles repariert, was kaputt war. Und auch bis kurz vor der Öffnung wurde noch gearbeitet in der Jugendherberge. Eine Firma hat in den Decken neue Kabel verlegt.
Ja, im Endspurt wurde wirklich endspurtmäßig das WLAN-Netz noch ausgebaut. Wir wollen ja gerne, dass unsere Gäste nicht nur im Eingangsbereich, sondern in allen Zimmern WLAN haben.
Auch das Hygienekonzept steht. Für Gäste, die noch nicht geimpft sind oder die den Corona-Test vergessen haben, gibt es eine eigene Station vor dem Eingang. Dort können sich die Gäste alle 2 Tage testen. Das Frühstück gibt's auf Abstand.
Durch die ganzen Hygieneregeln haben wir jetzt immer die Tische auf Abstand gestellt, sodass wir im Moment zu den Mahlzeiten 20 Familien versorgen können. Wenn es mehr werden, was vorauszusehen ist, dass wir dann auch in Etappen frühstücken oder essen wollen.
Und was in der Eifel rund um diese Jugendherberge, aber auch sonst überall, wo es schön grün ist, ganz hervorragend geht und was sich ja viele in der Corona-Zeit als neues Hobby angewöhnt haben, spazieren gehen. Vor allem in Zeiten von abendlichen Ausgangssperren, da wuselte es nur so in Parks und Wäldern, die wir ja genau deshalb neu lieben gelernt haben. Auch ein positiver Effekt dieser Zeit. Umso mehr sollten wir auf unsere Wälder aufpassen, die ja vom Klimawandel mit all den Trockenzeiten und Stürmen bedroht sind. Und jetzt ist auch noch die Holznachfrage stark gestiegen. Das wirft auch Fragen für die Forstwirtschaft auf. All das ist heute Thema beim Waldgipfel, der sicher nicht zufällig in Wörlitz in Sachsen-Anhalt stattfindet, wo am Sonntag gewählt wird. Uwe Jahn berichtet.
Wenn wir CO2-Emissionen einen Preis geben, dann müssen wir umgekehrt auch diejenigen unterstützen, die unseren Wald als maßgeblichen Klimaschützer erhalten, pflegen und bewirtschaften. So argumentiert Bundesministerin Julia Klöckner für ihre Initiative namens Klimaschützer Wald. Dabei sollen Waldbesitzerinnen und Besitzer Fördermittel erhalten, wenn sie Wälder entwickeln und bewirtschaften, die mit dem Klimawandel zurechtkommen, also beispielsweise weniger Wasser brauchen und mehr Hitze vertragen. Entscheidend dafür ist die Vorlage einer Nachhaltigkeitszertifizierung. Wer durch Pflanzungen, Aussaat und Pflege die CO2-Speicherleistung seines Waldes erhöht oder sicherstellt, dass sein Holz in besonders langlebigen Holzprodukten verbaut wird, soll einen Aufschlag erhalten. Auch dies muss über Zertifikate nachgewiesen werden. Nach Angaben der Ministerin entlastet der deutsche Wald die Atmosphäre jährlich um etwa 62 Millionen Tonnen CO2. Das sind 7% aller Emissionen in Deutschland.
Also Wald ist wichtig, eine Binsenweisheit schon lange. Aber wie eben auch im Bericht gehört, in Zeiten des Klimawandels kann man es trotzdem nicht oft genug betonen. Alice Thiele-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion über unseren Klimaschützer Nummer 1.
Er lebt von Luft und Licht. So ein Baum. Aus der Luft greift er sich das klimaschädigende Kohlendioxid ab. Kombiniert mit Licht und Wasser wird bei der Photosynthese daraus seine Energie zum Wachsen. Und den Kohlenstoff, der bei diesen Umwandlungen abfällt, den bunkert er Zeit seines Lebens. Über die Baumwurzeln, durch abfallende Blätter und Nadeln, Rinde und Äste, was alles am Boden verrottet, gelangt Kohlenstoff in den Boden. Auch der Waldboden ist ein großer, wichtiger Kohlenstoffspeicher. Wenn die Bäume gefällt werden, ist zwar Schluss mit dem aktiven Klimaschutz, also dem CO2 aus der Atmosphäre fischen, aber der schon gebundene Kohlenstoff, der bleibt auch im Holzprodukt noch gespeichert. Erst wenn das Holz verbrennt oder der Zaunpfahl am Wiesenrand verrottet, entweicht wieder klimaschädigendes Kohlendioxid in die Luft. Deshalb ist die Empfehlung, aus dem Holz der Bäume sollten zuerst möglichst langlebige Produkte wie Häuser oder Möbel werden. Danach sollte es möglichst oft wiederverwertet und erst am Ende als Sperrmüll oder Altholz verbrannt werden. Da, wo die Holzprodukte eingesetzt werden, können sie nochmal einen zusätzlichen Klimaschutzeffekt haben, zum Beispiel wenn Holz statt Stahl und Beton verbaut werden oder wenn Holzhackschnitzel statt Öl verheizt werden. Also wenn Holz andere energieintensive Baustoffe oder fossile Heizstoffe, die das Klima schädigen, ersetzt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium rechnet den deutschen Wäldern einen Klimaschutzbeitrag von 127 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr an. Das ist fast so viel, wie der gesamte Verkehrsbereich an klimaschädigenden Gasen pro Jahr produziert.
Informationen aus der SWR Umweltredaktion von Alice Thiele-Sonnen.
Mir ist langweilig.
Mit der ARD Audiothek bleibt es auch zu Hause spannend. Entdecken Sie Deutschlands Radio-Highlights in einer App. Wann immer Sie wollen, persönliche Empfehlungen. Spannende Hörspiele, Comedy oder Podcasts für Kinder.
Cool.
Zum Beispiel die Sendung mit der Maus zum Hören.
Elefant, das ist eine Fliege, die du da mit deinem Kescher jagst. Ah, Volltreffertasse versenkt.
Jederzeit das Beste hören. Die ARD Audiothek. Jetzt kostenlos downloaden in Ihrem App Store.
Und jetzt live im Radio- oder Streamingdienst SWR aktuell am Mittag. Große internationale Konzerne wie Amazon, Google oder Facebook, die machen Milliardengewinne, drücken sich in Europa aber vom Steuern zahlen. Schätzungen zufolge verlieren die EU-Staaten jährlich mehr als 50 Milliarden Euro durch diese Steuervermeidung der Konzerne. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Gestern Abend haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten auf neue Steuerregeln für Unternehmen verständigt. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was kommt da auf die Konzerne zu?
Ja, laut dem gestern vereinbarten Kompromiss sollen große Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro künftig ihre Zahlen genau aufschlüsseln. Sie müssen dann also für jedes Land, in dem sie aktiv sind, ihre Umsätze, Gewinne, Verluste und die tatsächlich gezahlten Ertragssteuern offenlegen. Deshalb spricht man auch von den sogenannten Country-to-Country-Regeln. Es geht dabei in erster Linie mal um mehr Transparenz, denn bisher ist das Zahlenwerk internationaler Konzerne ja oft völlig undurchschaubar, weil die Unternehmen über komplizierte Firmengeflechte ihre Gewinne häufig in Länder mit möglichst niedrigen Steuersätzen verschieben, um möglichst viel rauszuholen auf Kosten der Allgemeinheit. Das soll sich ändern und deshalb spricht die Europäische Union in dem Kompromiss auch von einem Meilenstein für mehr Steuergerechtigkeit.
Transparency International hat ja das EU-Parlament und auch die Mitgliedstaaten aufgefordert, dem Kompromiss die Zustimmung zu verweigern. Warum das denn?
Na, in erster Linie wegen der weiter bestehenden Schlupflöcher, denn die Pflicht zur Offenlegung gilt eben nur in EU-Staaten und in den Ländern, die auf den Listen der Steueroasen stehen, aber eben nicht weltweit. Insofern können und werden Unternehmen auch in Zukunft ihre Gewinne dorthin verschieben, wo sie am wenigsten Steuern zahlen. Insofern ist dieser Kompromiss nur ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen, wie etwa eine globale Mindeststeuer, die ja gerade erst wieder von den USA angeregt wurde und auf OECD-Ebene vorangetrieben werden soll. Aber Wenn man sich jetzt fragt, ob durch diesen Kompromiss denn sichergestellt wird, ob die Unternehmen am Ende tatsächlich mehr Steuern zahlen, das ist ja die entscheidende Frage, dann muss man leider sagen, sicher ist es nicht, aber es ist zumindest wahrscheinlicher geworden, denn durch die Offenlegungspflichten wird Steuerdumping viel sichtbarer als bisher. Das kann dem Ruf eines Unternehmens schaden, könnte mittelfristig aber auch Steueroasen zum Einlenken bewegen. Übrigens auch und gerade in Europa. Wir sprechen hier ja nicht nur über die Cayman Islands oder die Bermudas, sondern auch über Länder wie Irland, Luxemburg oder die Niederlande, die Firmen mit niedrigen Steuersätzen gezielt anlocken und daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben.